Wir haben hier viel Landwirtschaft und manche Felder reichen ganz nah an die Waffenstillstandslinie heran. Dieser Boden ist manchmal zwischen Zypern-Türken und Zypern-Griechen umstritten und manchmal dringen Truppen beider Seiten in die Pufferzone ein, um zypern-türkische oder zypern-griechische Bauern zu verteidigen. Wenn wir nicht da wären und nicht dazwischen gehen könnten, dann könnte das sehr schnell und bedrohlich eskalieren zwischen den gegnerischen Truppen.
Die UN, die wacht über die Pufferzone zwischen dem Süden und dem Norden Zyperns. Und quasi täglich werden dort Verstöße gemeldet. Durch Militärangehörige, durch Zivilisten und manchmal sogar durch Kühe oder Schafe, die sich dorthin verlaufen. Auch dann kommen UN-Soldaten ins Spiel, damit es möglichst friedlich zugeht an der sogenannten grünen Linie. Denn Streit gibt es auch so schon genug auf der geteilten Insel, beispielsweise um einen wichtigen Exportartikel Zyperns. Den hatten wohl fast alle von uns schon mal auf dem Teller, vor allem jetzt in der Grillsaison. Halloumi nämlich, auf Türkisch Helim. Was hat es mit dem Käsestreit auf sich und wie steht es um die Hoffnung auf Annäherung in Zypern, 50 Jahre nach der Teilung?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna, hallo. Am 20. Juli, da jährt sich die Teilung Zyperns zum 50. Mal. Im Sommer 1974 haben türkische Streitkräfte gut ein Drittel Zyperns besetzt, nachdem griechische Putschisten die Vereinigung mit Griechenland durchsetzen wollten. Ja, der Versuch ist gescheitert, die Folge ist aber geblieben, die Teilung nämlich. Und seither gibt es immer wieder Versuche, die beiden Seiten wieder anzunähern. Eine der jüngsten Ideen, die gemeinsame Käsetradition, könnte doch für mehr Miteinander sorgen zwischen Nord und Süd. Anna-Theresa Bachmann wollte wissen, wie gut das klappt und hat dafür Produzenten im Norden und im Süden besucht.
Mittagszeit an der Strandpromenade von Larnaka im Süden Zyperns. Während die Gäste der Taverne Milicis draußen zum offenen Meer rausblicken, läuft drinnen die Küche auf Hochtouren. Eine Bestellung für Zyperns Klassiker Halloumi ist eingegangen. Geschäftsführer Theodoros Milicis legt beim Grillen selbst mit Hand an.
Manche bevorzugen eine goldbraune Farbe und sie wollen, dass das Innere weich ist. Dafür braucht man mehr Kohle.
Ob im Salat, im Sandwich, als süß-salziges Dessert mit Honig oder Wassermelone. Jetzt im Sommer ist Halloumi von Grillpartys kaum wegzudenken.
Ich würde Halloumi als das weiße Gold von Zypern beschreiben. Solange wir diese Ressource richtig, gerecht und ausschließlich im Interesse des Landes und der Wirtschaft nutzen.
Sagt Jürges Petro, Geschäftsführer von Alhambra, einem der größten Halloumi-Produzenten Zyperns. 4.500 Tonnen rollen hier jedes Jahr vom Band. In den 80er Jahren hat Petro die Firma mit einem seiner Brüder gegründet. Mittlerweile exportiert das Unternehmen in 40 Länder, darunter Deutschland und andere EU-Staaten. Doch um das weiße Gold gibt es Streit auf der Insel. Seit 2021 darf in den Kühltheken der EU nur noch Käse als Halloumi oder Helim, wie er auf Türkisch heißt, verkauft werden, wenn er auf Zypern hergestellt wurde und die Hersteller das nötige Zertifikat haben, das sogenannte PDO, Protected Designation of Origin, egal ob im Süden oder im Norden Zyperns. Alhambra gehört zu den rund 60 Betrieben im Süden, die es seit 2021 bekommen haben. Das Geschäft läuft gut. Alhambras Anteil an den Halloumi-Exporten liegt bei mehr als 30%. Aber der 66-jährige Käseboss Petru blickt sorgenvoll auf die Produzenten im Norden, die bald zur Konkurrenz werden könnten.
Die Produktionskosten da drüben sind viel geringer als auf unserer Seite. Schauen Sie, Strom, Personal, die Milch und das Tierfutter, das Sie von der Türkei bekommen, das ist alles viel günstiger im Vergleich zu unserer Seite.
Mit da drüben ist Nordzypern gemeint. Künftig sollen Käsemacher von dort ihren Helm über die Häfen und Flughäfen im Süden ins Ausland verkaufen können. Über die sogenannte grüne Linie, die von der UN kontrollierte Pufferzone zwischen Nord und Süd. Die Idee dazu kommt aus Brüssel. Die Käsekooperation soll das geteilte Zypern ein wenig näher zusammenbringen. Allen gescheiterten Annäherungsversuchen zum Trotz. Die Insel ist seit 20 Jahren offiziell als Ganzes der EU beigetreten. Doch im Norden, der seit 1974 von der Türkei besetzt ist, ist die EU-Gesetzgebung ausgesetzt. Dass Käsehersteller aus dem Norden von einer eigenen Exportregelung profitieren sollen, stört Petru und andere Produzenten im Süden. Die EU hat deshalb eine eigene Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Ihr gehören 5 Produzenten aus dem Süden und 5 Produzenten aus dem Norden an. Regelmäßig tauschen sie sich aus. Petru hat den Vorsitz auf der griechischen Seite inne.
Ich habe das mit der Konkurrenz bereits 2-mal angesprochen. Manche Leute wollen das einfach nicht verstehen. Im Gegenteil. Einige haben vorgeschlagen, dass ich nach Nordzypern reise, in die besetzten Gebiete, um dort ein Unternehmen anzumelden. Ich, der mit Halloumi angefangen hat, als das Exportvolumen bei 1.000 Tonnen lag.
Heute exportiert allein der Süden mehr als 38.000 Tonnen. Die romantische Idee der EU, mit der PDO-Regelung für eine Annäherung beider Inselteile zu sorgen, sieht Petru mit Skepsis. Auch an eine Lösung des Zypern-Konflikts in naher Zukunft glaubt er nicht.
Solange es noch Menschen gibt, die ihre Häuser auf der gegenüberliegenden Straße sehen und nicht hineingehen können, das, was sie gebaut haben, ihr Eigentum, ihre Häuser nicht betreten und benutzen können, wird es sehr schwierig sein, eine Lösung zu finden.
Was Petru hier anspricht, gehört zu den schmerzhaftesten Aspekten des Zypern-Konflikts. Im Zuge des Krieges von 1974 kam es zur Flucht und Vertreibung tausender Menschen. 200.000 griechische Zyprer flohen damals von Nord nach Süd, 65.000 türkische Zyprer von Süd nach Nord. Seit 2003 können Inselbewohner beider Seiten die jeweils andere besuchen. Einige Zyprer nutzen diese Möglichkeit, um sich die ehemaligen Häuser ihrer vertriebenen Vorfahren anzusehen. Nicht immer werden sie dabei von den jetzigen Bewohnern willkommen geheißen. Ich reise in den Norden, in die international nicht anerkannte türkische Republik Nordzypern. Der Weg dorthin führt mich über einen Checkpoint in Zyperns geteilte Hauptstadt Nikosia und von dort eine halbe Stunde westlich bis nach Sümrütkö. Früher hieß das Dorf Katakopia und war ausschließlich von griechischen Zypern bewohnt. An sie erinnern 2 Kirchen, von denen eine nun als Moschee genutzt wird. Heute leben türkische Zyprer wie Fatma Garanti hier. Etwas außerhalb, gegenüber einem Orangenhain, hat Garanti 2010 eine kleine Helim-Manufaktur errichtet.
Der Käse ist die Spezialität unserer Insel. Früher war Zypern eine geeinte Insel und wegen der Politik ist sie gespalten. Trotzdem ist der Käse ein Produkt unserer Insel und es ist egal, in welchem Teil er hergestellt wird.
Sagt Garanti. Wichtiger sei die Qualität. Zur Käsemacherei kam die heute 63-Jährige nach den Geburten ihrer beiden Söhne. Sie suchte einen Job, den sie von zu Hause erledigen konnte. Mit 7 Litern Milch fing sie an, Joghurt herzustellen. Bald kam Helim dazu und ihre kleine Firma wuchs. Stolz führt Garanti durch die weiß gefließte Produktionshalle.
Bei mir arbeiten 4 Angestellte und 3 Männer im Lieferdienst. Wir produzieren nur für den lokalen Markt. Noch exportieren wir nicht, aber wir haben kürzlich die PDO-Zertifizierung erhalten. Also wird es uns hoffentlich nächstes Jahr in Europa geben. Und das hier nennen wir unsere Goldmine.
Garanti öffnet die Tür zur Kühlkammer. Darin sind bunte Plastikkörbe mit abgepacktem Käse gestapelt. Garantis Helim wird mit zerkleinerten Minzblättern eingerieben. Das sorgt für einen frischen Geschmack. Seine besondere Eigenschaft, beim Grillen nicht zu schmelzen, kommt übrigens daher, dass Halloumi und Helim in seiner Rohform in einem etwa 95 Grad heißen Molkebad gekocht wird. So reift er nicht nach und behält seinen hohen pH-Wert. Im Anschluss wird er in die endgültige Form gepresst und gefaltet, wodurch der charakteristische Schlitz entsteht. An diesem Morgen steht die Produktion bei den Garantis allerdings still. Die Milch ist alle. Draußen auf dem Zufahrtsweg steht aber schon ein LKW mit Nachschub. Garantis Mitarbeiterinnen tunken einen Messstab in die silbernen Kannen auf der Ladefläche.
Meine Mitarbeiterin überprüft den pH-Wert. Wenn die Qualität gut ist, nehmen wir die Ware an.
Die Schafs- und Ziegenmilch des Bauern besteht den Test. Für später hat sich noch der Kuhmilchlieferant angekündigt. Halloumi und Helim wird meist aus einem Mix der 3 Milchsorten hergestellt. Wer das PDO-Zertifikat der EU haben will, muss jedoch mindestens einen Anteil von 51% Schafs- oder Ziegenmilch nachweisen. Das bringt viele Produzenten in Nord- und Südzypern in Bedrängnis.
Es ist nicht so einfach, auf einer Insel zu produzieren,
sagt Chakan Garanti. Der 33-Jährige möchte das Unternehmen seiner Mutter weiter voranbringen, trotz knapper Ressourcen und Klimawandel.
For example, last year was very dry.
Letztes Jahr war es sehr trocken und es kostet viel, die Tiere zu füttern und so weiter. Das Problem ist, dass wir nicht so viel Weideland haben, um Schafe und Ziegen Auslauf zu ermöglichen und sie mit Futter zu versorgen. Außerdem geben sie nur zu bestimmten Jahreszeiten für einen kurzen Zeitraum Milch. Ihre Melkzeit ist nicht so wie bei einer Kuh.
Um den Herstellern auf Zypern entgegenzukommen, hat ihnen die EU eine Übergangsfrist gewährt. Nun haben Käsemacher bis 2029 Zeit, den Anteil der Ziegen- und Schafsmilch zu erhöhen. Etwa durch verbesserte Zucht. Die EU unterstützt den Norden, damit die Produzenten dort die PDO-Kriterien erfüllen können. Zum Beispiel durch Beratung für Käseproduzenten und Milchbauern, die ebenfalls überprüft und zertifiziert werden. Denn für den Export in die EU muss der Käse die EU-Richtlinien für Tiergesundheit erfüllen und die Hygienestandards. 30 Millionen Euro sind dafür schon geflossen. Auch die Garantis haben davon profitiert. In die EU exportieren können sie trotzdem noch nicht, obwohl ihnen das von Brüssel beauftragte Prüfungsunternehmen die Erfüllung aller Kriterien bescheinigt hat.
Wir als Erzeuger von Milchprodukten und die Milchbauern haben unser Soll erfüllt. Der Rest liegt bei der Politik.
Bislang haben sich im Norden nur 4 Hellem-Produzenten für die PDO-Zertifizierung beworben. 3 davon haben sie wie die Garantis bekommen. Chakan Garanti vermutet, dass andere Hersteller vor der Bewerbung zurückschrecken, vor allem, weil ihnen der Export über die grüne Linie momentan zu unrealistisch erscheint. Sie verkaufen lieber in die Türkei oder die arabischen Nachbarstaaten. Ich fahre zurück in die geteilte Hauptstadt Nikosia. Im Besprechungsraum der Landwirtschaftsministerin Maria Panayotou hängen große Flaggen, die europäische und die der Republik Zypern. Wie so viele Menschen auf der Insel verbindet die Ministerin eine eigene Geschichte mit dem Käse.
Meine Großmutter hat früher zu Hause Halloumi gemacht. Halloumi ist für mich Teil meines Lebens und meiner Kultur.
Diese Kultur, oder besser gesagt ihre Vermarktung, hat der Republik Zypern seit Beginn der PDO-Verhandlungen einen Exportboom beschert. Damit konnte das Land zuletzt 300 Millionen Euro einfahren.
Also von dem Tag an, an dem der Antrag gestellt wurde, bis heute, sprechen wir von einer Vervielfachung, sowohl in Bezug auf die Menge als auch auf den Wert.
Ich frage, wie auch der Norden von der PDO-Regelung profitieren kann und wann Hellem-Exporte über die grüne Linie möglich sein werden. Panayotou antwortet zögerlich.
Es geht darum, alle Vorschriften zu befolgen. Es liegt also nicht an uns, es liegt an den Richtlinien und Vorschriften.
Also frage ich das Außenministerium an. Von dort heißt es in einer E-Mail, ein genauer Zeitraum für die Öffnung des Handels über die grüne Linie wurde nie festgelegt. Wieder wird auf die EU-Richtlinien verwiesen. Ich versuche es bei den Behörden im Norden. Aber von der dortigen Handelskammer und dem Landwirtschaftsministerium der selbsterklärten türkischen Republik Nordzypern bekomme ich keine Antwort. Die Europäische Kommission in Brüssel teilt mir mit.
Die türkisch-zyprische Gemeinschaft macht gute Fortschritte bei der Einhaltung der EU-Normen für Gesundheits- und Lebensmittelsicherheitsstandards. Der Handel mit Halloumi, Hellim über die grüne Linie ist ein Thema, bei dem wir sowohl mit den Behörden der Republik Zypern als auch mit der türkisch-zyprischen Gemeinschaft zusammenarbeiten. Alle Parteien müssen dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen.
Demnächst erwartet Brüssel, dass die Behörden im Süden die Kontrolle des Hellem, der die grüne Linie passieren soll, an eine, Zitat, externe, unabhängige Stelle delegieren werden. In der Sprache der Käsediplomatie heißt das also, man bleibt weiter dran und versucht zu schlichten. Einen genauen Zeitpunkt für den Exportstart über die grüne Linie will aber auch die EU-Kommission nicht nennen. In der Pufferzone gibt es eine Handvoll Dörfer, in denen griechische und türkische Zyprer bis heute zusammenleben. Einer dieser Orte ist Pyla, wo ich Menüse treffe. Die 53-Jährige ist hier aufgewachsen.
Wir sitzen hier gerade im Café Zypern, einem türkisch-zyprischen Café. Es ist alles durchmischt. Wir haben hier unsere Moschee und da drüben ist die Kirche, eine historische. Und den Berg runter haben wir 3.
Administrativ gehören die Dörfer in der Pufferzone zur Republik Zypern. Für Ordnung und Sicherheit sorgt aber die UN. Früher machte im landwirtschaftlich geprägten Pyla fast jede Familie Halloumi oder Hellim. Teilweise, sagt Menüse, auch gemeinsam. Wir laufen ein wenig die Straße entlang. Menüse arbeitete lange als Floristin. Ob Geburtstage, Heirat oder Beerdigung, jeder kam zu ihr. An einem Haus bleiben wir stehen und gehen die Treppenstufen zur Veranda hoch.
Wie geht's dir, Behiye?
Es wird ein bisschen Dorfklatsch ausgetauscht. Dann erinnern sie sich an eine Anekdote von einer Schäferin von früher.
Sie ist mit ihrer Herde losgezogen und die Schafe sind ohne sie wiedergekommen.
Das ganze Dorf war auf den Beinen und hat sie gesucht. Wo ist sie? Wo ist sie? Die Polizei, alle waren in Aufruhr. Dann stellte sich heraus, dass sie unter einem Baum eingeschlafen war.
Ständig stößt die UN in der Pufferzone bei ihren Patrouillen auf herrenlose Schafe und Ziegen. Oft büchsen sie ihren Hirten aus Nord oder Süd aus. Die UN muss sie dann wieder einfangen und zurückbringen. Nur wer eine spezielle Genehmigung hat, darf die Wiesen der Pufferzone für seine Tiere nutzen. Ein Stück den Schotterweg runter halten wir bei einem Stall an. "500 Schafe gehören zur Herde von Yusuf Bayers. Die Familie des 33-Jährigen treibt ihre Tiere seit Generationen über dieses Land.
Wir verkaufen unsere Milch, damit daraus Joghurt und Helim gemacht wird. Die Firma heißt Haralambides Christis. Sie ist in Nikosia.
Im griechisch-zyprischen Teil. Er selbst ist türkischer Zyprer. Aber das spielt für Bayers keine Rolle. Seine Milch ist gefragter denn je. Jetzt, wo die EU verlangt, dass der Halloumi mehr Schafsmilch enthält. Das zählt.
Wir arbeiten die ganze Zeit. Es ist nur fair, dass wir bekommen, was wir verdient haben.
Anna-Theresa Bachmann hat in Zypern recherchiert für uns. Alles Käse also, mit den Versuchen, die Zyprer zusammenzubringen. Christian Buttgereit beobachtet den Konflikt als Korrespondent schon lange und ist wegen des bevorstehenden Jahrestages der Teilung gerade auf der Insel. Hallo, Herr Buttgereit.
Hallo, ich grüße Sie.
Was können Sie denn raushören, wie die Stimmung so ist, jetzt 50 Jahre nach der Teilung?
Also zum Feiern ist natürlich niemandem zumute. Die Teilung ist an sich für beide Seiten natürlich etwas Negatives. Es ist natürlich so, dass der griechische Teil noch weniger zu feiern hat als der türkische. Immerhin ging es ja am 20. Juli 1974 darum, eben die türkische Bevölkerung zu schützen, eben vor den Folgen des Putsches auf griechischer Seite. Und von daher sehen die Türken dann hier vielleicht doch ein bisschen eher als Befreiung oder die türkischen Zyprer, wie man richtigerweise sagen muss. Denn das hatte zumindest erstmal das Blutvergießen, das vorher eingesetzt hatte, zum Halten gebracht, aber natürlich gab es in der Folge viel Leid auf beiden Seiten und auch viele Menschen, die bis heute spurlos verschwunden sind.
Das ist die Vorgeschichte, aber wie ist das Leben denn heute? Wie kann man sich das vorstellen?
Bis vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, das ist so ein bisschen so, als wenn man damals von der DDR nach Westdeutschland gekommen ist, so der Wechsel von Norden nach Süden. Also der Norden macht einen wesentlich weniger entwickelten Eindruck. Das ändert sich jetzt gerade. Hier gibt es eine Menge neuer, moderner Bauten auch. Das ist noch nicht ganz so wie der griechisch-zyprische Teil, der einfach eine europäische oder südeuropäische mittlere Großstadt ist, sondern es ist im Norden dann schon noch so ein bisschen ländlicher, überhaupt von der Anmutung her. Es gibt hier auch noch relativ viel freie Flächen, freie Küsten. Das wird sukzessive jetzt allerdings alles bebaut. Und es gibt natürlich auch nicht mehr so viele Menschen, die diese Grenze ohne weiteres passieren können. Also die angestammten Zyprer beider Seiten dürfen auf die jeweils andere Seite gehen. Aber zum Beispiel, wenn hier jemand aufwächst, Jugendlicher ist und einen türkischen Vater hat, ist es eben nicht möglich, auf die andere Seite zu gehen. Bis vor einem Jahr durfte man wenigstens in die Pufferzone gehen. Und dort gibt es eine wunderbare Einrichtung. Das ist das Home for Cooperation. Dort werden Menschen aus beiden Seiten der Insel zusammengebracht für kulturelle Veranstaltungen. Sie können aber auch dort die Sprache des jeweils anderen Teils lernen, also Griechisch oder Türkisch, wenn sie denn hinkommen. Und inzwischen ist das eben nur noch mit einer Sondererlaubnis des Polizeipräsidiums möglich. Also man merkt, es wendet sich ja nicht unbedingt zum Guten Richtung Vereinigung, sondern es wird eher zunehmend schwierig, auch die andere Seite persönlich für sich in Erfahrung zu bringen.
Jetzt gibt es ja auch immer wieder Zwischenfälle in dieser Pufferzone und die haben den UN-Sicherheitsrat beschäftigt jüngst. Der Generalsekretär konstatierte in einem Bericht, dass die Lage seit Monaten eskaliert. Also tatsächlich auch das, was Sie gerade so ein bisschen andeuten. Wie ist das zu werten?
Also diese Zwischenfälle, die Sie ansprechen, stehen schon für ein angestammtes Gesamtbild. Also zum Beispiel hat ja die türkische Seite nahe an der türkischen Enklave im Süden begonnen, eine neue Straße zu bauen. Das hätte mit der UN abgesprochen werden müssen. Als sich dann ein UN-Fahrzeug in den Weg stellte, wurde das einfach vom Bulldozer zur Seite geschoben. Da gab es mehrere verletzte Blauhelmsoldaten. Außerdem klagt Guterres ja auch über nicht genehmigte militärische Bauten auf beiden Seiten. Vor allen Dingen eben auch eine große Anzahl von Hochleistungsüberwachungskameras. Die Situation ist aber auch angespannt, weil eben Migranten aus dem Norden in großem Stil in die Pufferzone gelangen. Da wirft eben die Republik Zypern vor, dass der Norden das duldet, dass die Türkei das vielleicht sogar fördert und diese Migranten versuchen dann eben in den Süden zu kommen. Also man muss sagen, es gibt auf persönlicher Ebene viele tolle, gute und enge Kontakte. Das hören wir immer wieder. Auf politischer Ebene kann man sagen, je höher diese Ebene ist, umso schlechter eigentlich.
Sie sagten ja gerade, dass es nicht nach einer Entspannung aussieht, aber gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass sich eine Lösung anbahnen könnte? Gibt es im Inneren Bewegungen, Kräfte, die so eine, ja sagen wir, Wiedervereinigung per se anstreben?
Es gibt ja von den Vereinten Nationen durchaus Vermittlungsversuche, die ja in der Vergangenheit immer gescheitert sind. Es gibt eine neue UN-Gesandte, die ausloten sollte. Gibt es da möglicherweise eine Basis für neue Verhandlungen? Diese Gesandte wird heute ihren Bericht vorlegen. Ihr erstes Mandat ist jetzt beendet. Und in diesem Bericht, soweit wir gehört haben, steht eben, es gibt keine gemeinsame Basis der Führer beider Seiten für eine Wiedervereinigung. Zitat der südzyprischen Presse vor einigen Tagen dazu, das Licht am Ende des Tunnels ist schwarz. Es gibt welches, aber es ist eben nicht hell, wie wir uns das eigentlich wünschen. Aber es gibt auf der kleinen Arbeitsebene dann doch den ein oder anderen Ansatz. Also zum Beispiel hat man gut zusammengearbeitet, als es bei der Corona-Krise um die Versorgung mit Impfstoffen ging. Man hat bei einer Stromknappheit im Süden Strom aus dem Norden geliefert und umgekehrt. Also da geht schon einiges. Und wir hatten gestern ja auch noch mit dem Sprecher der Demokratischen Partei gesprochen, der sagte eben, wir informieren uns, wie geht das woanders. Man war mit einer Delegation in Nordirland zu sehen, wie kann man denn miteinander zusammenleben, auch ohne die große Vereinigung. Und das scheint so die Losung im Moment auch zu sein, dass man sagt, Engagement ohne Anerkennung, also kleine Schritte, die dann vielleicht irgendwann mal zu dem ganz Großen führen könnten.
Aber was macht denn diese Annäherung so schwierig nach 50 Jahren? Wie wird das denn diskutiert?
Naja, im Kern geht es ja um die Frage, wer würde von einer Wiedervereinigung profitieren? Das wären vorrangig die Zypern-Türken. Sie hätten dann zum Beispiel Zugang zur freien Welt und zu deren Märkten. Dadurch wären sie auch weniger abhängig von der Türkei. Für die wäre diese Öffnung zur Welt natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel im Tourismus sehr viel mehr einzuinvestieren, sehr viel mehr Investitionen ins Land zu bekommen, aber auch in anderen Wirtschaftsbereichen. Und natürlich hätten sie die absolute Reisefreiheit dann auch der EU-Bürger. Für die Zypern-Griechen würde sich dann nicht so viel verbessern. Im Gegenteil, es gibt sogar Sorgen vor Konkurrenz, dass zum Beispiel Bauunternehmen aus dem Norden ihre Leistung viel günstiger anbieten können, als es die im Süden tun. Und deshalb hatten bei dem bisher vielversprechendsten Einigungsversuch, dem sogenannten Annan-Plan vor 20 Jahren, die Türken mehrheitlich zugestimmt und die Zypern-Griechen mehrheitlich abgelehnt. Und deshalb sind viele Fragen ungeklärt bis heute. Also angefangen von der Rückgabe von Grundstücken, aber auch eben die aktuelleren Fragen der letzten Jahre, wer darf die Bodenschätze vor der Küste Zyperns ausbeuten.
Herr Wuttgereit, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Christian Wuttgereit war das aus Zypern über die Lage und die Stimmung 50 Jahre nach der Teilung der Insel. Ja, und in der nächsten Folge, da geht's bei uns in der Weltzeit um Frauen auf Kuba, um Frauen, die dort für bessere Lebensbedingungen kämpfen und sich nicht davon abschrecken lassen, dass die letzten großen Proteste vor 3 Jahren viele Haftstrafen und wenig positive Veränderungen nach sich gezogen haben. Mein Name ist Katrin Materna. Bis bald.